Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Das Thema unserer letzten Predigt vor der Sommerpause lautet:
Sinn, gibt's das? Und wir werden diese Predigt heute
zu zweit halten. Das ist Christina.
Und das neben mir hier ist Christoph.
Man sagt, die Sinnfrage sei das, was den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Eichhörnchen stellen sich diese Frage nicht. Nicht mal Schimpansen fragen sich, wer bin ich, woher komme ich, warum bin ich hier, wohin gehe ich?
Wenn Menschen allerdings über den Sinn des Lebens nachdenken, dann landen sie oftmals bei dieser Frage nach Gott. Und viele Menschen finden auch in Religion Sinn, allerdings auch sehr unterschiedliche Antworten.
Genau, wir werden also versuchen, dieser Sinnfrage mit dem Blick auf unseren Glauben und auf Gott mal auf den Grund zu gehen. So, jetzt werden Christina und ich allerdings das aus unterschiedlichen Perspektiven machen, sozusagen unterschiedliche Standpunkte einnehmen, und die werden sich sogar hier und da widersprechen. So, und deshalb haben wir gedacht, wir machen das nicht so, sondern wir machen das so.
Ja, und wir haben uns beide zur Verdeutlichung unserer Perspektive je einen Clip ausgesucht, den wir dann kurz kommentieren werden mit quasi so einem Statement, das für unsere Perspektive steht.
Und während der Predigt habt ihr wieder die Möglichkeit, SMS-Fragen zu stellen. Da oben wird die Nummer eingeblendet, dann klingelt hier vorne das Handy bei Miriam und Christoph, unserem Regisseur heute. Und die werden allerdings nur zwei der Fragen aussuchen, die wir dann hier direkt beantworten, weil das sonst zeitlich ausufert. Die anderen beantworten wir dann aber über Facebook nächste Woche. So, jetzt sehen wir also den Clip, den Christina ausgesucht hat, von dem sie meint, der unterstützt ihren Ansatz besonders gut.
Ich schreibe hiermit den letzten Brownie als Preis aus. Für die tragischste Figur unter uns. Brownie. Alles klar, schön. Anscheinend bin ich das, ja? Ich meine, ich habe einen Job, von dem ich nichts verstehe. Deswegen bin ich nämlich noch nie befördert worden. Und meine letzte Freundin hatte ich, richtig, in der Pubertät. Und ich habe offenbar keine Chancen. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ich noch pummeliger werde.
Unsinn. Ich stehe auf dich.
Wirklich?
Ja. Jedenfalls früher, bevor du so fett warst.
Na klar, siehst du. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist dein Job wenigstens anständig bezahlt, während unsere Honey hier sich für 20 Pence pro Woche in einem Schallplattengeschäft den Hintern aufreißt.
Genau. Und ich habe keine Haare, sondern Federn. Und so komische Kulleraugen. Und ich habe einen Hang zu fiesen Typen. Außerdem wird mich sowieso niemand mehr heiraten. Meine Möpse fangen schon langsam an zu schrumpfen.
Ich muss sagen, das ist wirklich tragisch.
Ja, aber andererseits ist ihre beste Freundin Anna Scott. Das stimmt, das lässt sich nicht leugnen. Ich meine, sie braucht mich, was soll ich sagen? Und ihr Körper ist gesund. Ich dagegen bin für immer an dieses Ding gefesselt, in einem Haus voller Stufen und Treppen. Und um noch etwas Schwerwiegendes draufzusetzen, ich habe meine Lieblingsbeschäftigung aufgegeben. Ich rede vom Rauchen. Und was ich auch noch erwähnen sollte, wir können keine Kinder bekommen.
Oh, Belle.
C'est la vie. Wir sind glücklich in vielerlei Hinsicht. Ich verdiene jetzt den Brownie.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Und William? Beruflich ausgesprochen erfolglos.
Du hast recht.
Er ist geschieden. Er war früher mal sehr hübsch, setzt aber langsam Fettpölsterchen an. Und kann absolut sicher sein, dass er nie wieder etwas von Anna hört, wenn sie erst erfährt, dass sein Spitzname in der Schule Floppy war.
Jetzt ist es raus. Das glaube ich einfach nicht. Danke vielmals.
Danke. Also kriege ich den letzten Brownie.
Ja, ruhig, ihr Geschwister. Moment mal, was ist mit mir?
Mit Verlaub. Du denkst, du verdienst den Brownie?
Naja, einen Versuch könnte ich doch wenigstens starten, ha?
Dann musst du es beweisen. Ich meine, das ist ein sehr guter Brownie und den gebe ich nicht kampflos auf.
Ich lebe seit dem 19. Lebensjahr auf Diät. Was im Klartext bedeutet, ich muss seit 10 Jahren Hunger leiden. Ich war mit einer ganzen Reihe nicht besonders netter Männer zusammen und einer davon hat mich geschlagen. Und jedes Mal, wenn mir das Herz gebrochen wird, werde ich von der Klatschpresse belagert, als wäre mein Leiden reinstes Entertainment. Und für dieses Aussehen musste ich 2 außerordentlich schmerzhafte Operationen über mich ergehen lassen.
Wirklich?
Mhm, wirklich. bald sehe ich auch nicht mehr so blendend aus wie jetzt. Dann werden Sie feststellen, dass ich gar nicht spielen kann. Und dann werde ich eine bemitleidenswerte, runtergekommene Frau mittleren Alters sein, die noch ein bisschen aussieht wie jemand, der mal berühmt war.
Ja, wenn ihr vor 4 Wochen zum Thema Erlösung hier im Gottesdienst saht, dann kennt ihr diese Filmszene und denkt euch jetzt vielleicht, hä? Es ist nicht so, dass ich nur diesen Film kenne. Aber ich finde, sie hat heute einfach nochmal perfekt gepasst, weil in gewisser Weise empfinde ich dieses Thema Sinn als Fortsetzung von dem Thema Erlösung. Und falls es irgendwen interessiert, William kriegt den Brownie, also Hugh Grant. Ich habe jetzt aber erstmal ein paar Fragen an euch und ich würde gerne, dass ihr durch Summen antwortet. Also laut ist quasi ein Ja und leise ist ein Nein. Und damit man nicht unbedingt mitkriegt, ob ihr jetzt summt oder nicht, würde ich sagen, wir summen alle so einen Grundton. Das kostet so, kriegt ihr hin, ja? Und wie gesagt, laut Ja, leise Nein. Also, hast du Kinder? Willst du Kinder? Ich glaube, hast du Kinder war jetzt lauter als willst du Kinder. Na gut. Träumst du davon, dir mal ein eigenes Haus zu bauen? Okay. Würdest du sagen, dass dein Job oder deine Ausbildung oder dein Studium dich erfüllt? Oh, wer von euch ist glücklich verliebt? Wow, da vorne ist jemand richtig glücklich. bist du in irgendwas der oder die Beste? Im Verliebtsein auf jeden Fall. Okay, vielleicht noch eine. Könntest du spontan eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens geben? Ja, gefühlt war das jetzt das leiseste Summen. Vielen Dank an euch. Ich habe darüber nachgedacht, was Menschen wohl antworten würden, wenn man sie fragt nach dem Sinn des Lebens. Und ein Antwortbeispiel, in dem ich mich selber auch so wiederfinden könnte, wäre, ich möchte gute Freunde haben, denen ich vertrauen kann, die Anteil an meinem Leben nehmen und an deren Leben ich auch Anteil nehme. Ich möchte einen Mann, den ich liebe und dem ich vertraue und der das Gleiche über mich sagen kann. Mit dem will ich dann auch irgendwann mal Kinder, um meine super Gene weiterzugeben. Und das ist gar nicht so witzig. Und ich will auch Aufgaben haben, die mich erfüllen. Und ich will neben all dem, neben diesem Arbeiten, aber auch das Leben genießen. Und ich denke, so vermessen das klingt, ich will auch mit meinen bescheidenen Möglichkeiten einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt eine bessere wird. Und ich denke, dass ihr euch in einigen der Aussagen, die ich gerade getroffen habe, wiedergefunden habt. Deswegen war ich am Anfang auch sehr skeptisch wegen des Themas Sinn. Die Sinnfrage ist eine sehr große und jetzt nicht eine, die mich jeden Tag beschäftigt. Mag vielleicht am Alter liegen, Christoph war von dem Thema begeistert. Gut, ich wette, ich krieg's zurück. Für mich ist die Frage nach Sinn auf jeden Fall immer eine Frage nach dem Hier und Jetzt. Und nach meinem Wohlergehen, nach meinen Beziehungen und nach meinen Aufgaben. Die Gegenwart. Und von dieser Seite werde ich heute auch von Sinn reden. Wenn christlicher Glaube meinem Leben Sinn geben will, dann muss er das jetzt tun. Dann muss er morgen oder sogar heute mein Leben verändern. Und die Zusammenfassung meiner Aussagen ist, mein Leben hat dann Sinn, wenn ich den Brownie nicht mehr will. Jetzt kommt Christophs Clip zum Thema Sinn.
Richtig. Kirschblüten heißt dieser Film. Das war jetzt ein bisschen schockierend gerade, habe ich selbst gemerkt. Wenn ich, aber das war auch schon meine Absicht, ne? Wenn ich an Sinn denke, dann brauche ich nicht lange und mir kommt der große Sinnkiller in den Sinn. Und den habt ihr gerade gesehen, den Tod. Und er zerstört Sinn sogar, wenn man gerade Urlaub am Meer macht. Ich habe auch so eine Summfrage, aber nur eine einzige Summfrage. Wem von euch, oder wer von euch war dieses Jahr schon auf einer Beerdigung? Summt mal. So, jedes Mal, wenn ich an einem Grab stehe, taucht diese Frage auf. Und ich habe das Gefühl, sie taucht bei den Menschen auf, die da sind, an diesem Grab. Welchen Sinn hat Leben, wenn wir wissen, dass es irgendwann verlöscht? Vielleicht sogar plötzlich. Also mein Statement ist, eine Antwort auf die Sinnfrage muss eine Antwort auf die Frage nach dem Tod sein.
Also ein sehr ernster Einstieg mit existenziellen Fragen hier zu meiner Linken. Ich bin 24. Ich glaube, in Deutschland haben Frauen ungefähr eine Lebenserwartung von 75. Das heißt, ich habe noch ungefähr 50 Jahre vor mir. Und ich würde gern die verbleibenden 2/3 sinnvoll gestalten. Und ich werde mich mit meinen Aussagen auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Martin Luther wird folgendes Zitat zugeschrieben: Wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir haben in der Unterstufe mal diesen Satz im Religionsunterricht gelesen und ich dachte mir, hä, wie unlogisch. Aber jetzt denke ich, in diesem Satz steckt viel Wahrheit. Der Verfasser hat verstanden, dass es sich lohnt, heute noch einen Apfelbaum zu pflanzen, auch wenn das Weltende sicher scheint. Jemand investiert sich ins Hier und Jetzt, ohne zu wissen, was morgen ist. Und sich heute zu investieren, ohne zu wissen, was kommt, hat einen Sinn. Und ich denke, da gibt es auch eine Parallele zu unserem Leben. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen erst recht nicht, was nächstes Jahr ist. Ich bin in einem Jahr mit meinem Studium fertig und weiß nicht, wo ich dann wohnen werde und was ich dann machen werde. Auch solche Fragen wie, werde ich mal Mutter oder werde ich Großmutter, kann ich nicht mit Sicherheit beantworten. Die Zukunft liegt im Ungewissen. Aber was ich habe, ist die Gegenwart. Und in der kann ich einen Apfelbaum pflanzen. Und ich habe zwar gesagt, ich will mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, aber ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar zurück bis zur alten Kirche. Kluge Männer haben versucht, Gott zu denken. Und das ist bis heute für uns relevant. Die haben sich Gott mit einem Bild erklärt, bei dem ich euch bitten will, dass ihr euch drauf einlasst. Das klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich, aber ich habe das diese Woche so zum ersten Mal gelesen und dachte mir so, boah, das trifft's eigentlich perfekt und ist eine gute Erklärung. Also, Gott ist Liebe und Gott ist Dreiein, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das zeigt, dass Gottes Wesen auf Beziehung angelegt ist. Und diese drei Personen sind von Ewigkeit an durch Liebe verbunden. Und in der alten Kirche haben Menschen diese Verbundenheit so dargestellt, dass diese drei Figuren in einem Kreis stehen und sich gegenseitig angucken. Sie sind also einander zugewandt und berühren sich so an den Schultern. Und das ist eine Orientierung auf den anderen, keine Ich-Bezogenheit. Und es ist gegenseitige, hingebende Liebe. Und es ist auch was Dynamisches. Und die Männer der alten Kirche waren sogar so verwegen, es einen Tanz zu nennen. Und im Bild der Dreieinigkeit kann man sich das dann so vorstellen, dass sie sich so schnell drehen, dass es von außen dann auch nur noch wie eins aussieht. Und ich fand das irgendwie eine geniale Erklärung. Aber jetzt ist die Frage, was dieser Tanz Gottes mit unserem Leben zu tun hat. Ich gehe davon aus, dass Gott sich nicht die Sinnfrage stellt. Er wird sich nicht fragen, warum er existiert oder was seine Bestimmung ist. Er weiß es. Und er tanzt. Und ich dachte mir, deswegen, wenn wir uns diesen Tanz angucken, werden wir vielleicht auch was über Sinn verstehen. Jesus hat sich aufgemacht, um diesen Tanz Gottes auf die Erde zu bringen. Und er hat dieses Bild vom Tanz ein bisschen anders beschrieben. Vielleicht sagt ihr das ja auch mehr zu. Ich lese mal aus Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und im Rahmen meines Theologiestudiums habe ich auch Griechisch gelernt und gerade bei dem Vers, finde ich, lohnt sich ein Blick ins Griechische, den ich euch jetzt mal zumute. Da steht Pathos und das heißt wörtlich über das übliche Maß hinausgehend oder außergewöhnlich. Jesus ist also gekommen, damit wir ein außergewöhnliches Leben haben. Wer will das nicht? Und ich glaube, er kann uns das auch versprechen, weil er außergewöhnliches Leben kennt. Er kennt heile Beziehungen, er kennt Liebe, er kennt Vergebung. Und er kennt diese heilen Beziehungen, diese Liebe von diesem Tanz Gottes. Da hat er das erfahren. Und diese außergewöhnlichen Dinge, die können wir in unserem Leben auch erleben, sagt er. Und ich glaube, wenn man dieses außergewöhnliche Leben lebt, dann pflanzt man den Apfelbaum, egal was morgen ist. Und ich versuche mal, dieses Bild von einem getanzten Leben zu konkretisieren. Wenn ich anfange zu tanzen, kann ich beziehungsorientiert leben, weil ich mich nicht mehr um mich selber drehe. Und damit werde ich Christus ähnlicher. Ich bin unterwegs. Ich habe verstanden, dass Leben Bewegung ist und nichts Statisches. ich bin gehorsam, weil Jesus auch getanzt hat und mich befähigt hat zu tanzen. Ich bin anders, weil Leute um mich herum vielleicht noch nicht tanzen. Ich bin ein Vorreiter, weil ich was Neues ausprobiere. Ich bin verantwortlich, weil ich mich um andere drehe. Ich bin entschlossen, weil ich jeden Tag neu anfange zu tanzen. Ich bin authentisch und gleichzeitig verändert. Ich bin eine Lösung, weil ich Probleme aus dem Weg schaffe. Ich bin mitfühlend, weil ich das Leid anderer in den Blick nehme und auf eventuelle Tanzpartner Rücksicht nehme. Ich bin zielstrebig, weil ich will, dass andere auch tanzen lernen. Und ich bin und bleibe unterbrechbar, weil eine Choreografie nie was Statisches ist. Und in all diesem bin ich geliebt und dankbar und dann auch Salz und Licht und hoffentlich auch unvergesslich, das durchaus ist, was, wonach ich mich sehne. Und mein Tanz ist dann der Sinn meines Lebens. Und der Tanzende würde den Apfelbaum pflanzen, egal was morgen ist. Und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass wenn man gerade mitten im Tanzen ist, man sich für den Brownie interessiert. Wenn ich mein Leben tanze und ihm so einen Sinn gebe, dann will ich den Brownie, glaube ich, nicht mehr. Und dann will ich zu diesen sympathischen Menschen und ihrem Abendessen gehen und sie auffordern zu tanzen.
Ich bin dran. Also das Leben als ein Tanz. Lebenssinn als ein Tanz, im übertragenen Sinne natürlich. Wo wir uns, wo sich unsere Positionen berühren, ist diese Aussage, der Sinn des Lebens hat mit Gott zu tun. Irgendwie ist die Frage nach dem Sinn des Lebens immer die heimliche Frage nach Gott. Wenn es ihn gibt, muss er irgendwas mit dem Sinn meines Lebens zu tun haben. Wenn es Gott nicht gibt, dann sind wir nicht wegen irgendetwas da und dann sind wir auch nicht da, um irgendetwas zu tun. Dann sind wir einfach so da, zufällig. Ohne Gott gibt es aus meiner Sicht keinen Grund zu glauben, es gäbe irgendein höheres Ziel, das wir verfolgen könnten oder erfüllen könnten gar. Und ich sag's mal so krass, ich glaube, ohne Gott gibt es letztlich auch keinen Lebenssinn. So, da sind wir uns einig, dass Gott etwas mit dem Sinn zu tun hat. Jetzt ist das, was ich sage, nicht etwas, was ich sage, weil das, was sie sagt, völliger Blödsinn ist. Ne? Aber es ist ein anderer Schwerpunkt, der mir wichtig ist. Du sagst, mit Gott kann ich jetzt sinnvoll leben. Und ich habe dazu zwei Fragen. Zwei kritische Fragen. Das erste ist, was ist, wenn ich nicht tanzen kann? Im übertragenen Sinne natürlich, ja? Aber was ist, wenn ich zu krank bin, um etwas zu leisten, um Ziele zu erreichen, um etwas zu tun, wofür ich da bin. Was ist, wenn ich zu einsam bin, um von jemandem geliebt zu werden oder jemanden zu lieben, weil es ihn einfach nicht gibt? Und ich mich natürlich nach ihm oder ihr sehne, aber da ist einfach keiner. Wäre ja schön, wenn, aber. Was ist, wenn ich zu belastet bin, um das Leben als einen Tanz zu empfinden, mit einer gewissen Leichtigkeit? Was ist, wenn meine Seele so beschwert ist, dass es mir eigentlich keine Freude macht, morgens aufzustehen und mein Glaube an Gott das auch nicht ändert? Was ist, wenn ich nur sehr begrenzte Möglichkeiten habe, sehr begrenzte Ressourcen, um mich in andere zu investieren, finanziell oder von meinen Begabungen her oder von meiner Situation her? Also, was ist, wenn, du hast ja gesagt, außergewöhnliches Leben, wenn außergewöhnliches Leben einfach ultra weit weg ist von meiner Realität, die ich heute erlebe und morgen? So, ich bin jemand, der das Leben eigentlich gerne genauso sieht, wie Christina es sieht. Ich bin gerne unterwegs oder diese Worte zielstrebig und unterbrechbar und authentisch großzügig, also die sie eben genannt hat. Ich würde gerne auch am Ende meines Lebens sagen können, hey, ich habe die Welt ein Stückchen verändert. Aber mal ganz ehrlich, öfter sogar, sind meine Tage überhaupt nicht großartig, sondern stinknormal, gewöhnlich, mittelmäßig, manchmal sogar, dass ich denke, den Tag hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also was ist, wenn ich nicht, sagen wir mal in Klammern, wenn ich nicht so gut tanzen kann? Was ist dann mit Sinn des Lebens? Und die gewichtigere Frage noch, was ist, wenn der Tanz endet? Vorgestern habe ich zufällig die Olympischen Spiele, da diese Eröffnungsfeier geschaut, ihr vielleicht auch, ich oder so reingeseppt. Und normalerweise finde ich diese Sachen totlangweilig. Das war eine abgefahren gute Show, fand ich jedenfalls. So, und dann gab es da eine Schweigeminute. Ich glaube, das waren keine Minute. Ich dachte manchmal, das war eine schnelle Minute jetzt. Aber es gab so eine Schweigesekunden. Da flogen Fotos durchs Bild. Hunderte Bilder. Und die Londoner konnten die vorher einreichen, irgendwie einschicken. Und dann erschienen die da. Fotos von Menschen. So Porträts. Von Menschen, die nicht mehr sind. Die Spiele nicht mehr erleben. So, also mitten in diesem pulsierenden Leben und Show und wirklich gut gemacht, kommt plötzlich diese Schweigeminute von Menschen, die das nicht mehr erleben. Deren Leben ausgelöscht ist und vergessen wird. Nur noch Erinnerung. Also der Tod, so empfinde ich schon sehr stark, tötet Sinn. Und in 100 Jahren wird es nur noch sehr wenige Menschen geben, die sich an mich erinnern. Wenn ich Pech habe, niemanden. Die wissen, dass ich gelebt habe. Und dann ist es völlig egal, was ich heute Nachmittag mache. In 100 Jahren wird völlig egal sein, dass ich heute Nachmittag mich noch mit Leuten treffe und ein Kinderzeltlager vorbereite, was ja nicht schlecht ist. Oder dass ich heute Abend wahrscheinlich noch ein kühles Bier genieße und dieses Leben, die Leichtigkeit dieses Lebens genieße. Ja, das wird in 100 Jahren egal sein. Es wird in 100 Jahren egal sein, wenn ich heute noch ein Mittel gegen Krebs entdecke. Heute Nachmittag. Jetzt könnte man sagen, nein, genau das wird in 100 Jahren nicht egal sein. Das wird man in 100 Jahren ja noch brauchen. Das wird Menschen das Leben retten. Und ich sage, ja, aber für mich wird es egal sein. Und für diese Leute, die dann gesund werden, wenn sie dann irgendwann doch sterben, meinetwegen an einem Herzinfarkt oder einfach so, weil sie alt genug sind, wird es dann auch egal sein. Und es ist überhaupt sehr unwahrscheinlich, dass ich heute Nachmittag ein Mittel gegen Krebs entdecke. Also, in 100 Jahren ist wurscht, wer ich war. Außer in 100 Jahren ist mein Leben nicht verlöscht. Meine Bibelstelle, die ich mitgebracht habe und die für mich wichtig ist für Sinn, die steht im 1. Korintherbrief. Paulus schreibt das. Und das ist jetzt für Christinas Argumentation fast wie so eine Ohrfeige, dieser Vers. Da steht, da sagt Paulus, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus, auf Gott hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf dieser Welt. So, er diskutiert in diesem Brief nicht mit Christina, sondern mit Leuten, die sagen, Leben nach dem Tod gibt es nicht. Christen allerdings, gottgläubige Leute, die sagen, Leben nach dem Tod gibt es nicht. Und er sagt, wenn das stimmt, dann ist Ostern, Auferstehung des Sohnes Gottes, ein Märchen. Und dann ist Glaube sinnlos. Und also wenn Jesus starb und Staub wurde, dann ist sein Leben sinnlos gewesen. Und wenn es uns genauso geht, dann wird unser Leben sinnlos sein. Wenn Leben verlischt irgendwann, dann nützt uns auch Gott nichts. So. Wenn es aber nicht verlischt, und das ist genau das, was Paulus sagen möchte, und deswegen habe ich noch einen Vers dabei, der nächste nämlich, steht jetzt zwar oben drüber, kommt aber eigentlich unten drunter. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden, und als der Erste Auferweckte, gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten, wir, auferweckt werden. Also pointiert sagt er, Sinn gibt es, seit Gott Mensch wurde, starb und dann ins Leben zurückkehrte. Sinn gibt es, wenn das wahr ist. Und wenn deswegen unser Leben auch ein ewiges ist. Das ist Grundvoraussetzung für Sinn. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber ein Leben, das 85 Jahre dauert, sagen wir mal, und dann verlischt und im ewigen Nichts versinkt. Das kann man ja auch sinnvoll oder sinnlos verbringen. Ja, okay. Aber dann ist Sinn etwas, was nur für innerhalb deiner Lebenszeit gilt. Und was du dir auch irgendwie selber schaffen musst. Sinn was ist dann was du dir überhaupt einfach selbst gibst. Dass du überhaupt da bist, dahinter steckt kein Sinn. Das hat keinen tieferen Sinn. Das ist einfach Glück oder Pech oder, ja, je nachdem, wie du das empfindest. Ne? Wenn es aber, komme ich zum Schluss meiner Argumentation, wenn es aber so ist, dass der Tod der ist, der irgendwann stirbt. Wenn es so ist, dass der Tod der ist, der irgendwann stirbt, dann sieht alles anders aus. Ich glaube an einen Gott, weil ich leben will und zwar länger als 85 Jahre. Und das hat existenziell mit meinem Sinn zu tun. Du bist wieder dran.
Es stimmt ja, dass der Tod Teil meines Lebens ist und mit jeder Minute meines Lebens bewege ich mich ja auch darauf zu und komme ihm näher. Aber gerade deswegen will ich mein Hier und Jetzt sinnvoll gestalten. Und ja, der Vers klingt erstmal nach einem vernichtenden Urteil meiner Position gegenüber, aber in meinen Augen haben Christen jahrhundertelang den Fehler gemacht, viel zu jenseitsorientiert zu leben und sich von der Welt abgewandt und die Welt abgewertet. Aber ich denke, Christsein ist etwas, das auch mit unserem Heute zu tun hat. Jetzt kann und soll ich den Apfelbaum pflanzen. Jetzt kann und soll ich erlöst und in Freiheit leben. Und jetzt ist die Zeit zum Tanzen. Und dieses getanzte Leben klappt natürlich nur, weil es jemand gibt, der mir außergewöhnliches Leben verspricht. Und klar kann das Jesus nur, weil er Sieger ist und weil er sogar den Tod besiegt hat. Aber er ist vom Tod ins Leben zurückgekommen. Das ist eine Aufwertung meines Lebens. Und das hier ist nicht nur eine Wartestation auf Tod und Himmel. Ich habe nur dieses eine Leben und das will ich genießen. Und ich will es sinnerfüllt leben. Und ich glaube, genau das wünscht mir Jesus auch für mein Leben.
Kurzer Zwischeneinschub. Wir machen kein Lied nach unserer Predigt, in der ihr eure SMS-Frage schreiben könnt. Ihr müsst es sozusagen, wenn, dann jetzt tun. Denn ich darf noch einmal erwidern. Also, ich glaube natürlich auch daran, dass das, was Jesus da oben sagt, erfülltes Leben, dass er damit nicht nur den Himmel meinte und sagte, haltet mal jetzt durch, später wird's besser, sondern dass er damit auch das Jetzt hier meinte. Aber für mich bleibt dennoch die Frage, ob wir nicht, und ich manchmal auch, das Glück zu verzweifelt im Jetzt suchen. Zu verzweifelt. Wenn das so wäre, dass Gott jeden, der an ihn glaubt, mit außergewöhnlichem und atemberaubendem, leichtem Tanzleben überschütten würde, ja, und dann sterben wir irgendwann, klar, aber dann auch verstehen wir und dann geht die Party erst richtig los. Wenn das so wäre, dann wäre das ja nett, aber ich muss sagen, ich erlebe zu oft auch, dass das Leben ernüchternd ist und das trifft auch das Leben mit Gott, das ist nicht immer so leicht. Manchmal ist es sogar leidvoll und ich frage mich also, ob wir hier und da zu viel vom Jetzt erwarten und deswegen frustriert sind. Obwohl es um ein Leben geht, was erst später einmal so sein wird, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich frage mich, oder ich habe die Woche mal gedacht, ich fürchte sogar, dass ein sinnvolles Leben nicht automatisch auch ein glückliches Leben sein muss. Also ein äußerlich glückliches. Ja? So, ihr habt gemerkt, das ist ein Spannungsfeld, was wir hier aufbauen. Und als wir das so ein bisschen vorbereitet haben, haben wir gedacht, wir wollen das aufrechterhalten. Irgendwo haben wir, hoffe ich, dass ihr das gedacht habt, irgendwo haben wir beide recht. Und die Wahrheit liegt nicht da irgendwo in der Mitte, sondern die Wahrheit ist, dass beides stimmt, was wir sagen. Und deswegen haben wir gedacht, wir rücken diese Pulte nicht wieder zusammen, sondern wir lassen sie hier außen stehen. Aber wir bewegen uns so ein bisschen in die Mitte, denn unser Leben bewegt sich, euer Leben bewegt sich innerhalb dieses Spannungsfelds, innerhalb dieser zwei Pole. Das ist sozusagen der alte theologische Glaubenswiderspruch oder die beiden Aussagen, die wichtig sind, dass der Christ im schon und noch nicht lebt oder zwischen dem schon und dem noch nicht. Also Gott erlebt unser Leben jetzt schon und wir beginnen zu tanzen, wenn wir wollen. Und er tut es doch auch erst später. Sehr cool wird es erst später. Oder Gott hat die Welt schon gerettet, sagt die Bibel. Und ich glaube das. Und gleichzeitig sagt sie, er hat sie noch nicht vollständig geheilt. Sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Oder Gott beendet Leid heute schon und manchmal nicht. Oft nicht sogar. Erleben Menschen beides. Wie er heute schon und noch nicht heilt. So, also schon noch nicht. Das ist die Spannung. Und Sinn entsteht, so ist unsere Quintessenz sozusagen, wenn wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen und beides aufrechterhalten. Meinetwegen tanzen in diesem Spannungsfeld. Jetzt schon leben und gleichzeitig noch auf das Leben warten.
Was ist denn jetzt so dein Rat für heute? Was gibst du uns in die Sommerpause mit? Was kann man von deiner Position lernen?
Also von meiner Position. Wir versuchen das nochmal konkret zu machen für die Sommerpause und überhaupt für euer Leben. Also mein Rat wäre, von dieser Position her gedacht, lebe so, als ob du ewig leben würdest. Denn du tust es, wenn du mit Gott lebst. Dann kannst du so leben, als ob du ewig leben würdest. Dann lebst du ewig. Und darum ist mein Rat, entspann dich ein Stückchen. Entspann dich und erwarte nicht alles vom Hier und Jetzt. Tu das, was Christina dir gleich raten wird, wenn ich sie frage. Aber wenn dein Leben nicht außergewöhnlich, sondern nur gewöhnlich oder mittelmäßig ist, oder im Moment sogar ätzend ist, dann mach dir bewusst, dass es nicht in 50 Jahren in der Bedeutungslosigkeit versinken wird und es uns so wichtig gewesen wäre, jetzt alles zu leben, was man leben kann, sondern dass das Beste noch kommt. Okay, und jetzt hört ihr zu, weil sie hat auch was Intelligentes zu raten.
Also mein Rat ist natürlich, besucht einen Tanzkurs. Oder wenn ihr die absoluten Bewegungslegastheniker seid, pflanzt einen Apfelbaum. Und ich denke, du kannst dich heute entscheiden, ob du dich selbstmitleidig für den Brownie bewerben willst oder ob du verstehst, dass Jesus dich erlöst hat und mit dir tanzen will, mit dir als Tanzpartner. Ein Freund von mir ist Jugendpastor und der hat mir neulich ein echt cooles Beispiel erzählt. Einer aus seiner Jugend hat gesagt, immer wenn es regnet, freue ich mich, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es ja trotzdem. Klingt total platt, aber ich finde, da steckt so viel Wahres drin. Es ist irgendwie ein, dass wir uns entscheiden, trotz unserer Umstände zu tanzen. Und ich habe vorher schon einiges gesagt und ich will jetzt nochmal 4 Beispiele nennen, wie ein getanztes Leben, ein Leben mit Sinn aussehen kann. In einem Leben mit Sinn bin ich unterwegs. In einem Leben mit Sinn bin ich entschlossen. In einem Leben mit Sinn bin ich unterbrechbar. In einem Leben mit Sinn bin ich dankbar, weil mir jemand das Tanzen gezeigt hat.
Also lebt in diesem Schon und in dem noch nicht. Beides ist wahr. Und zwischen diesen Polen zu leben, macht sinnvolles Leben aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch uns Fragen geschickt habt. 2 würden wir jetzt beantworten. Gibt es welche, dieses Thema? Ich habe mich gefragt, ist das so ein Thema, was so ganz viele Fragen heraufbeschwört?
Ja, okay. Also es sind nicht so viele Fragen, okay. Nee. Genau, zum einen...
Jeder von uns eine.
Ach so, ja, dann dürft ihr euch aussuchen, wer welche Frage...
Okay. Du darfst es aussuchen.
Nein, sie sagt erst die Frage und dann...
Ja, okay. Aber Moment, ich habe gerade eben kam noch eine neue...
Also wir beantworten alle, aber nee. Nur 2 jetzt.
Ja, die okay. Facebook. Also, Moment.
Wir waren
also die eine Frage ist, wie kann man den Tod besiegen? Kämpft Gott den?
Ja, die geht jetzt mehr an dich, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Jetzt ist die Frage, ob mit Mann ich gemeint bin oder Gott.
Ich glaube, es ist, weil du gesagt hast, dass der Tod sterben wird.
Ja. Also, im Prinzip kann ich da nur wiederholen. Ich kann es noch mal ein bisschen mit anderen Worten sagen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Frage sich nicht darum dreht, wie ich den Tod besiegen kann. Das kann ich nicht. Aber wenn Gott als Schöpfer des Lebens in die Welt kommt, stirbt und dann aufersteht, dann ist das sozusagen nicht nur zeichenhaft symbolisch, sondern tatsächlich ein Sieg über den Tod, wenn das passiert ist. Wenn das nie passiert ist, dann ist das, was wir hier machen, relativ irrelevant. Dann macht uns das vielleicht ein bisschen glücklicher, weil wir irgendwie hoffen, wir kämen in den Himmel, und es wird nicht so sein. Aber wenn es passiert ist, dann hat Leben Tod besiegt. Und die Bibel sagt, dann wird irgendwann Gott tatsächlich sich mit seinem Leben durchsetzen und Menschen ins Leben zurückholen, die gelebt haben, und Leben wird sich durchsetzen und der Tod wird vernichtet sein. Wie, kann ich dir nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass diese Auferstehung Jesu das sozusagen beweist, wenn man es glaubt.
Gut, und jetzt eine Frage an dich, Christina. Ganz einfach oder ganz kurz, ist der Sinn nicht im Grunde Liebe?
Ah, okay. Also ich habe gehofft, dass sich jetzt dieses Bild vom Tanzen und Liebe nicht ausschließt, sondern ergänzt. Klar, also das ist einer der ersten Aufträge und einer der wichtigsten. Deswegen, ich würde sagen, ja, es ist ein Sinn zu lieben. Aber ich glaube, das hat ja dann Konsequenzen. Und deswegen ist dann dieses getanzte Leben, von dem ich heute in diesem Bild gesprochen habe, konkretisierte Liebe. Und die wird dann auch aktiv.
Okay.
Gut, Christoph, ich habe jetzt noch eine Frage an dich.
Ja.
Also die Christina geht ja jetzt. Was hast du denn jetzt vor für sie noch?
Genau, wir machen einen Fliegenwechsel. Christina geht jetzt und wir haben gedacht, wir können ja nicht einfach sagen, schön, sie war da, Predigt zum Schluss, aus die Maus, sondern wir wollen dir irgendwie Danke sagen und dir auch etwas schenken. Und das ist also jetzt, dieser Augenblick ist jetzt gekommen, bisschen rasch. Wir danken dir sehr herzlich, dass du den Mut hattest, in einer etwas ungewöhnlichen Gemeinde Praktikum zu machen. Dabei ja auch ein paar Dinge sozusagen, auf ein paar Dinge verzichten musstest. Du hast nicht gelernt, wie man Seniorenarbeit macht zum Beispiel. Wir konnten es nicht bieten.
Ich war ja mit dir unterwegs.
Du merkst schon, dass ich heute ganz nett bin und gar nicht...
Nee, ich wundere mich.
Ich wundere, ja. Ja, wir werden dir trotzdem etwas schenken. Also, ihr habt es zum letzten Mal erlebt, jetzt gerade eben, ist ja auch gut irgendwie, ne? wir danken dir sehr für deine Zeit und dein Engagement, dass du hier dich voll reingegeben hast und gesagt hast, ich möchte dieses halbe Jahr nutzen, um City Church nicht nur so zu erleben, sondern auch mitzuentwickeln. Ich danke dir im Besonderen auch für deine Kritik. Christina ist jemand, wenn sie etwas nur mittelgut findet, dann sagt sie es ziemlich bald mal. Und ich finde, wir konnten davon profitieren, von deinem Blick, von immer noch ja ein bisschen auch von außen. Ne? Wie seid ihr, warum macht ihr das so und warum sollte man das nicht anders machen? So, also vielen, vielen Dank. Und wir haben überlegt, was können wir dir denn schenken? Nicht einfach irgendwie mein Buch zum Beispiel oder sowas langweilig, sondern wir haben gedacht, es muss etwas sein. Die Idee ist nicht von mir, ich habe ja mal gefragt, der gute Ideen hat. Du bist ja ein Mensch, der sich nicht unüberlegt in Abenteuer stürzt. Und wenn du es tust, dann hast du die Sache gerne im Griff, die du da tust. So, und da haben wir gedacht, wir schenken dir etwas, was dich in dieser Beziehung ein bisschen herausfordern wird. Und wir schauen einfach mal einen, wie ich finde, lustigen Clip, der da schon mal zeigt, was dich erwartet.
Wow.
Ich hoffe doch sehr, dass du es ein bisschen gefasster schaffst als.
Ich nehme mir auch eine Kamera mit. Ja.
Also wir schenken dir einen Tandemflug mit so einem Paragliding Lehrer dann hoffentlich oder Lehrerin, jedenfalls jemand, der es kann. Und wir haben hier einen Gutschein dafür. Da ist sozusagen der Wert dieses Paraglidingfluges drauf. Das ist bei My Days. Also du kannst diesen Flug wählen, wo du den in Deutschland machen willst, was sie da anbieten. Wir wollten es jetzt nicht schon festlegen. Allerdings vertrauen wir auf deine Ehrlichkeit, dass du ihn nicht einsetzt für, was man da auch sonst machen kann. Irgendwie Kutschfahrt am Main oder so. Also dann treffe dich irgendetwas. Ja? Also, sondern für einen Paragliding-Flug. Genau. Und wir beten jetzt noch für dich. Nicht für den Paragliding-Flug, sondern einfach hier.
Dankeschön. Voll cool.
Wir beten einfach für deine Zukunft, für das, was jetzt im Studium auf dich zukommt, in deiner auf deinem Berufsweg und so. Und ihr könnt mal dazu aufstehen. Sollt ihr auch.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.